Ein wildes Spiel und wieder ein unbefriedigendes Ergebnis für den SV Darmstadt 98. Darüber müssen wir reden. Jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 bei Preußen Münster, was 1:1 ausging. Dabei heute wieder der Nick. Hallo Nick.
Hallo in die Runde. Servus.
Und wir haben viel gesprochen über die zweite Reihe beim SV Darmstadt 98, die möglicherweise nicht die Qualität hat wie die erste Reihe. Beim Lilienblock ist das anders. Wir begrüßen als Vertretung für den Jakko den Jan Felber. Hi Jan.
Hi, grüß euch. Schön, euch schon so schnell wiederzusehen und zu viel der Ehre auf jeden Fall.
Wunderbar. Gut, ja, sprechen wir über das Spiel in Münster. Wie gesagt, 1:1 ging es aus. Wie schon im Teaser gesagt, das ist total, für mein Empfinden total unbefriedigend. Jan, mit welcher Stimmung gehst du aus diesem Spiel hinaus?
Ja, es war jetzt schon, also unbefriedigend auf jeden Fall. Das ist definitiv richtig. Das Komische ist, man guckt sich so ein Spiel halt an und ja, die erste Halbzeit, die war ja noch okay, und die zweite, das war so ein bisschen sommerlich, wurde es dann irgendwie, und auf einmal merkt man halt, dass die letzten Wochen doch schöner waren, weil man da irgendwie doch noch mitgezittert hat und mitgefiebert hat. Ganz klassisch, da ging es halt um was, und heute ging es ja eigentlich in Klammern um gar nichts mehr. Ich finde, das hat man dann auch irgendwie schon gemerkt. Trotz allem muss ich sagen, wenn man gegen eine Mannschaft 60 Minuten in Überzahl spielt, die natürlich Tabellenletzter ist und auch echt nicht mehr konnte, und man hat in mehreren Szenen heute gesehen, nicht nur die Fehler, die uns wirklich zu Chancen eingeladen haben, ein Elfmeter, der völlig blöd verschuldet wird, wirklich Einladungen verteilt ohne Ende an uns, und nicht mal das reicht, um zu gewinnen, das fand ich jetzt schon erschreckend, das muss ich schon sagen. Das hat auch echt ein bisschen wehgetan, das anzugucken, und ich war echt froh, als es vorbei war, einfach heute. Es richtig Spaß gemacht hat es heute nicht, aber ich denke, das wird euch genauso gegangen sein heute.
Ja, also ich bin auch ziemlich geschockt, muss ich sagen. Also ich kann gar nicht mal sagen, dass ich sauer bin, aber diese zweite Halbzeit fand ich wirklich auch erbärmlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir war das viel zu wenig. Uns gelingt nicht mal gegen 10 Mann ein Hauch von Druck, ein Hauch von kreativen Ideen. Das war wirklich schlimm anzusehen, finde ich. Das muss man ganz klar sagen, weil ich gebe dir da vollkommen recht, Jan. Münster konnte nicht mehr, das Wollen will ich ihnen nicht absprechen. Die haben alles gegeben, aber die waren am Ende. So einen schwachen Gegner hatten wir in der gesamten Saison nicht. Und trotz aller Verletzungsprobleme, über die wir sicherlich ausführlich noch sprechen werden, die Mannschaft, die auf dem Platz stand, hatte mit Sicherheit genug Qualität, um deutlich mehr draus zu machen. Aber es waren einfach auch ein paar Situationen dabei, wo man nur einen Kopf schütteln kann. Überzahlsituationen, die schlimmstens ausgespielt wurden. Oder auch so banale Sachen wie Freistöße, die 5-mal hintereinander auf dem ersten Pfosten zu einem Münsteraner gespielt werden. Freistöße, sage ich schon, Eckbälle von Richter, die auf dem ersten Pfosten auf dem Münsteraner gespielt werden, wo ich echt sage, okay, einmal ist okay, zweimal auch, aber irgendwann reicht's. Und es war wirklich, es tut auch aus dem Grund weh, weil da oben wird gerade gepatzt ohne Ende. Das hat nochmal zusätzlich einen Stich mir ins Herz gegeben, weil ich gedacht habe, meine Güte, jetzt haben die alle 59 Punkte. Das wäre absolut unter normalen Umständen, wenn wir noch die Form hätten, die wir mal in der Vorrunde hatten, absolut machbar gewesen. Also gar nicht mehr so diese Überflieger-Punktzahlen, die man zwischendrin befürchten musste, um aufzusteigen. Jetzt steigst du wieder mit 62 Punkten auf, und wir stehen jetzt seit ewigen Zeiten bei diesen Anfang 50er Punkten und seit 8 Spielen ohne Sieg. Ist einfach traurig, muss man so sagen.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin wirklich enttäuscht. Gerade zweite Halbzeit, das war Sommerfußball, ideenlos. Was Nick, du hast ja schon ein paar Sachen aufgezählt, die schlecht waren, was ich auch so unglaublich ideenlos fand, waren diese vielen Flanken aus dem Halbfeld, von denen auch keine ankamen. Also das war so, ist nicht unbedingt immer die beste Lösung, so eine Flanke aus dem Halbfeld. Und da war es so wirklich, heute hat man gesehen auch, warum das keine gute Lösung ist. War also wirklich enttäuschend. Ja, lass uns vielleicht doch noch ein bisschen so chronologisch zum Spiel zu gehen. Es fing ziemlich beschissen an. Nach 7 Minuten, 8 Minuten, Paddy Pfeiffer am Boden, Oberschenkelverletzung, muss ausgewechselt werden. Die Lilien in Unterzahl fangen in Unterzahl, weil der Innenverteidiger, zweite Innenverteidiger fehlt. Das 0:1, das kann nicht wahr sein. Also wirklich, ich habe beim Lilienblock auch geschrieben, die Seuche, wirklich jetzt so eine Verletzungsseuche, so unglaublich. Ich glaube, Paddy Pfeiffer war der 8. Verletzte jetzt, plus Buko, der noch gefehlt hat, gelb gesperrt. Also 9 Spieler, die fehlen. Dafür gebe ich dir recht, Nick. Stand noch eine gute, nominell gute Mannschaft auf dem Platz, von der man auf jeden Fall mehr erwarten muss, aber trotzdem ist natürlich, das ist echt harsch worden. Zum 0:1 vielleicht, Schuhn hätte rausgehen müssen, für mein Empfinden. Also ich will jetzt auch, Schuhn hat danach ein paar super Reflexe gezeigt, aber ich fand, an dem Punkt war er zu zögerlich. Wie habt ihr es gesehen?
Ja, ich finde, das haben irgendwie alle schlecht ausgesehen in dem Moment. Also ich mag das so bis zum gewissen Grad natürlich auf diese Verwirrung zurückführen, weil Paddy Pfeiffer halt nicht da war in dem Moment tatsächlich. Das hat dann schon gefehlt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, sind 2 mehr oder weniger nebenher gelaufen und Schuhn kommt nicht raus. Da kommt dann alles zusammen und er kann ja ewig auf ihn zulaufen und den Ball dann einnetzen. In dem Fall hat es auch geklappt bei Preußen Münster. Es gab so viele Szenen, wo die einfach den Abschluss nicht gefunden haben, wo sie einfach wieder rüberlegen und da nochmal nach links. Wenn die ein bisschen konsequenter gewesen wären, dann wären da mehr Gegentore gefallen. Also Schuhen hat er super gehalten heute auch in weiteren Szenen noch und hat aufs 0:2 dann relativ schnell direkt danach auch verhindert, 2-mal direkt gleich gegen Yamada, glaube ich, war es gewesen. Also dem würde ich da jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ich glaube, das war einfach eine Szene, da kam ganz viel zusammen. Also Pfeiffer war nicht da und die waren sich alle nicht so richtig einig. Und dann hast du auch noch einen, der es auch echt mal verwandelt, was bei Preußen Münster ja sehr selten vorkommt. Also insofern, ich würde da jetzt keine Schuld verteilen an den Torwart, da irgendeiner, wenn ich sehe, wie Maklitscher in der zweiten Halbzeit irgendwann mal hinterhergerannt ist und dem das noch wegkrätscht, da kurz vor dem Torwart, so eine Aktion hätte da, die wäre nicht mal nötig gewesen, nicht mal so eine Aktion wäre nötig gewesen, einer rein und dann ist da, passiert da gar nichts. Also das war eher eine Verwirrung in der Abwehr, glaube ich, tatsächlich.
Können wir, glaube ich, kurz machen, oder? Also ich sehe es auch so, Schuhen, ist an einem guten Tag muss er raus. Ich glaube mittlerweile, dass das auch an seinem Selbstbewusstsein nagt. Wir haben schon in den letzten Wochen immer mal Sachen gehabt, über die hätten wir vor ein paar Wochen und Monaten bei Schuhen nicht gesprochen. Er hält dann auch wieder unglaublich auf der Linie Dinge, wo er uns im Spiel hält. Aber mein Bauchgefühl sagt, so ganz geht es an ihm auch nicht vorbei, weil er sieht ja diesen Hühnerhaufen vor ihm auch. Und ich gebe dir da vollkommen recht, Jan, eine gute Mannschaft hätte uns schon erledigt in der ersten Halbzeit. Da waren Freiräume im Strafraum, unglaublich. Oder auch, was mich auch so aufgeregt hat, dass das Halbfeld überhaupt so lustlos verteidigt wurde, ist überhaupt kein Gegnerkontakt mehr gewesen oder dass man mal einem auf die Socken steigt. Da flog Ball um Ball in unseren Strafraum und irgendwann klingelt es. Und bei einigen Eckballsituationen, generell bei Eckballsituationen hatte ich in der ersten Halbzeit sowieso tierisch Sorge, weil ich finde, da war jedes Mal Alarmstufe Rot angesagt. Also diese ganze Sicherheit, aber wo soll sie auch herkommen nach so vielen Spielen ohne Erfolgserlebnis, die ist, finde ich, momentan weg.
Ja, also das Gefühl hat man tatsächlich auch und trotzdem ist es dann, finde ich, doch relativ beachtlich, dass sie dann zurückgekommen sind. War eine tolle Aktion von Lidberg, begünstigt durch einen Haarsträubenfehler von Makrelius bei Preußen Münster, der ihn ja quasi geschickt hat. Aber Lidberg hat das, finde ich, super cool gemacht. Also er hat da riesen Lob, auch wie er sich da durchgesetzt hat und dann mit dem Schuss ins kurze Torwart-Eck fest, kaum haltbar von meinem Empfinden auch. Das hat er schon richtig gut gemacht. Und dann dachte ich so, jetzt läuft es für die Lilien. Und dann gab es ja noch 2 weitere Ereignisse, wo man dachte, ja, jetzt läuft es aber wirklich. Also die rote Karte für Hendricks, für mein Empfinden, komplett gerechtfertigt. Seht ihr es anders? Zweimal nicken. Also ja, also war wirklich, er hat einfach eine Sohle, offene Sohle und er hat ihn voll erwischt und ich glaube, da muss man nicht viel drüber diskutieren. Ja, und dann der Elfmeter. Über den Elfmeter für Darmstadt muss man auch sprechen. Auch da in der Entstehung würde ich sagen, Conador war durch und es hätte einen Moment gegeben, wo er hätte abspielen können. Eigentlich hat er schon vertan gehabt. Da war, ich weiß nicht, wer mitgelaufen war. War es sogar der Toni, der da außen mitgelaufen war, oder war es Lidberg? Also, wenn er den Querpass gespielt hätte, der hätte ihn völlig locker einnetzen können. Dann geht Conador alleine, wird zu Fall gebracht, glaube ich, auch keine Fehlentscheidung und dann dieser Elfmeter. Wie habt ihr die Entstehung gesehen? Ach, Makrelius hat ihn auch nochmal wieder begünstigt in dieser Szene. Gut gemacht von Conador eigentlich, aber dann, ja, wie habt ihr es gesehen?
Ich glaube, der Schenk hat ehrlich gesagt im Korridor einen Arsch gerettet, der Torhüter von Münster, weil der erste Kontakt war katastrophal vom Korridor. Er legten sich auch noch viel zu weit vor. Und ähnlich musste, es war ein Déjà-vu, so ein bisschen wie bei Littberg-Szene. Im Grunde genommen war es fast identisch, die Szene, die letzte Woche nicht gepfiffen wurde. Nur vielleicht noch rabiater von Schenk. Also der hat ihm da wirklich einen Hintern gerettet, weil das hat er schön versaubeutet eigentlich, die Szene. Das muss ein Tor sein, fertig, aus. Und ja, was soll man sagen? Ich meine, dieser Elfmeter wird, glaube ich, in jedem Jahresrückblick landen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Der gute alte Panenka. Es ist halt, wenn er reingeht, sagen alle, der Littberg, so eine coole Socke. Aber wenn er halt nicht reingeht, das siehst du ja auch an den Kommentaren, wie kann man so arrogant sein? Und da stehst du einfach saublöd da. Aber er war schon, selbst für einen Panenka war er noch sau schlecht geschossen.
Ja, eben, Panenka hat ihn damals, der hat ihn gekippt damals noch. Also Littberg hat ihn dann nicht mehr, der hat ihn ja fast flach geschossen. Das ist unfassbar. Da muss der Torwart ja wirklich schon komplett in die Ecke springen und die Mitte freigeben, was ja eigentlich kein Torwart macht. Also ja, ich unfassbar. Jan, teilst du unsere Unfassbarkeit, unsere Fassungslosigkeit?
Also erst nochmal, ja, absolut. Aber erst nochmal kurz zur Entstehung. Also da hast du total recht, Nick. Also ich habe auch gedacht, wo legt er sich den Ball denn jetzt hin? Der wäre wahrscheinlich vielleicht sogar ganz ausgerollt, weil ich habe keine Ahnung. Und er hat es natürlich sehr, sehr cool gemacht. Und Schenk liegt dann halt da. Da kann er wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig viel machen. Und dann, ich meine schon ein bisschen erkannt zu haben, dass der Fuß dann auch die Hand durchaus ein bisschen gesucht hat, sage ich jetzt mal. Insofern geht völlig in Ordnung. Klar, war ein klarer Elfer. Ja, zu Littberg. Also ich muss echt sagen, bei dem 1-1, da können wir nochmal 500.000 Euro jetzt mehr ranhängen, würde ich sagen. Da hat er definitiv gezeigt, zu was er in der Lage ist. Also diese Aktion, natürlich aus einem groben Fehler von Münster heraus, aber den noch ins kurze Eck, also so cool musst du erstmal sein. Und das war alles gewollt, was er da gemacht hat in dem Moment. Also das zeigt schon einen richtig guten Stürmer. Also hängen wir eine halbe oder eine ganze Million mehr drauf, wieder aufs Etikett, und zeigen nur noch diese Szenen, wenn dann die Verkaufsgespräche losgehen. Der Elfmeter, also Panenka, richtig, das war so ein Chip, ne? Das war ja nicht mal so, das war einfach irgendwie, ich hatte den Eindruck, er weiß überhaupt nicht, was er machen will, und dann steht dieser Torwart da noch und der bewegt sich auch nicht so, und dann kommt das alles zusammen. Dann hast du plötzlich einen und dann schießt du dem in die Arme und alle lachen. Also wahrscheinlich hat Littberg irgendwo, auch wenn er das heute Abend sieht, wird er, na wohl, weiß ich nicht, aber eigentlich müsste er wahrscheinlich auch schmunzeln, wenn er das sieht. Mit Arroganz nichts zu tun, das war einfach irgendwie, das ist einfach so, da kommt dann alles zusammen in dem Moment. Blöde Situation einfach gewesen, aber ja, ging dann halt mit 1-1 in die Pause, und das war auch so in Ordnung, also muss man schon sagen. Schlimmer war das, was danach passiert ist in der zweiten Halbzeit, weil der von Nick angesprochene Sommerkick kam und da passiert nichts mehr.
Also vielleicht für unser Publikum ist jetzt auch nicht so ganz jung, deswegen kann sich der eine oder andere wahrscheinlich noch an Panenka erinnern. Das war 1976, also schon eine ganze Weile her, EM, Endspiel Deutschland gegen die Tschechoslowakei damals noch. Der Panenka hat Tschechoslowakei damals mit einem sehr cool getrippten Elfmeter zum Sieg geschossen, nachdem ein gewisser Uli Hoeneß vorher den Ball in den Nachthimmel von, ich glaube, Belgrad hat er ihn gejagt. Also in irgendein Nachthimmel hat er ihn auf jeden Fall gejagt. Schon eine Weile her. Aber das nur noch mal so als kleiner historischer Exkurs. Ja, bei Littberg muss man auch sagen, das hat mich ein bisschen überrascht, dass er geschossen hat, weil es gibt in der Rangfolge der Mannschaft eigentlich andere Spieler, die vor ihm stehen. Nicht nur Fraser Hornby, der ja auch verletzt ist, wie der Großteil der Mannschaft, sondern auch noch andere, wie ein Marco Richter zum Beispiel. Ich glaube auch ein Maglitzer oder so. Also es ist tatsächlich so, dass Littberg eigentlich nur hätte schießen sollen, so wie ich es verstanden habe, wenn die Lilien klar führen. Das war zu dem Zeitpunkt definitiv nicht der Fall. Und er gilt nicht als Top-Torschütze, Elfmeterschütze, Torschütze schon, aber nicht Elfmeterschütze. Ich glaube, da spielte der Gedanke dann mit der Torjägerkanone wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Jan, du hast vorhin gesagt, 500.000 drauf für das 1-0, aber 300.000 weg wieder für den Elfmeter dann, würde ich sagen, per Preis.
Ja, den zeigen wir dann halt einfach nicht, ja. Ich glaube, es war tatsächlich auch der erste Elfmeter, den er geschossen hat, meine ich zumindest so im Hinterkopf gehabt zu haben. Natürlich, klar, Hornby ist dann weg und andere Leute sind dann weg. Da hat er sich keinen Gefallen getan, da sind wir uns einig, aber das soll jetzt seine Saisonleistung nicht schmälern. Vor allem, wenn man auch mal die Rückrunde sieht, wo oft nicht viel zusammengelaufen ist und er hat aber dann auch so, hat er auch mal irgendwann ein kleines Tief gehabt und dann hat er aber wieder seine Dinger gemacht. Und für mich ist ein Stürmer, der in einer Mannschaft, die nicht so gut funktioniert, die nicht so gut spielt, der aber trifft, viel, viel wertvoller als ein Stürmer, der jedes Spiel 3, 4 Tore macht, weil die Mannschaft sowieso immer gewinnt. Und da rede ich jetzt nicht von Harry Kane, aber das ist ein anderes Level. Aber das zeigt für mich immer die Qualität eines Offensivspielers, der auch mit eigenen Aktionen das schafft, wirklich auch nicht 5-0 zu schießen, sondern immer das 1-1 oder das 1-0 zu machen. Das ist eine ganz, ganz große Gabe, die Lidberg hat. Und ich freue mich sehr für ihn, dass er die wieder gefunden hat, weil die hat ja auch mal eine Zeit lang, hat er ja auch mal 3, 4 Spiele dann gar nicht getroffen. Er hat das und er ragt da natürlich aus dieser Mannschaft im Moment noch. Also aus der heute sowieso, da ragt er natürlich heraus. Mate Magdicha würde ich noch nennen heute, der auch ein Riesenspiel gemacht hat, meines Erachtens. Auch fast vor der Auswechslung war. Das hatte man ja auch gesehen, der dann auf die Zähne gebissen hat und ich glaube, der wird heute Abend 10 Minuten in der Eistonne liegen oder noch länger, weil er das einfach, ich weiß nicht, 10 Minuten viel für eine Eistonne, das wisst ihr jetzt besser, aber es ist, also ich könnte es nicht. Der war ja fix und alle und hat auch richtig gut gespielt. Das waren für mich die zwei herausragenden, aber Isak Lidberg, also mit dem Spiel heute, hat er es nochmal gezeigt, was er für ein richtig guter Stürmer in der zweiten Liga ist, definitiv.
Und ich will ihn auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, in der Situation. Es geht um die Torjägerkrone. Du hast gerade ein super cooles Tor geschossen. Es gibt nicht so viele, die wahrscheinlich im Moment das Selbstbewusstsein haben. Ist doch klar, dass er sich da den Ball schnappt, weil er sich am besten gefühlt hat in dem Moment. Und ich will ihm da auch keinen Vorwurf machen. Und ganz ehrlich, weil der Name Marco Richter vorhin mal gefallen ist, wir würden über all das nicht sprechen, wenn Marco Richter, der für mich so ein bisschen sinnbildlich in diesem Spiel war für vieles, was nicht gut gelaufen ist, einfach seine Dinger macht. Schon in der ersten Halbzeit lässt er, finde ich, super lässig zwei Riesenchancen liegen. Der hat seit Dezember kein Tor mehr gemacht, insgesamt nur 2 Tore für die Lilien. Und ich finde, da kann man auch einiges ablesen, weil ein Mann mit den Qualitäten, der muss mehr Tore machen zum einen und er muss in so einem Spiel noch mehr vorangehen. Und da war manchmal für mich auch nicht die richtige Körpersprache. Hier nochmal auf den Ball gestiegen, da nochmal einen kleinen Übersteiger gemacht. Er hat oft das Spiel langsam gemacht in durchaus aussichtsreichen Umschaltsituationen. Und also ich habe mich so ein bisschen eingeschossen gehabt in diesem Spiel und es wurde immer schlimmer im Laufe des Spiels auf den Marco Richter, nachdem er in den letzten Wochen häufig auch vorweg marschiert ist, muss man dazu sagen, auch wirklich gekämpft hat und eine mordsläuferische Leistung gebracht hat. Aber heute finde ich, also heute kann ich ihm kein gutes Zeugnis ausstellen.
Echt? Hast du ihn auch so schlecht gesehen? Ich habe ihn eigentlich engagiert gesehen, nicht glücklich oder sowas, aber also schon, ich fand ihn auffällig auf jeden Fall. Und er hatte auch noch diese dicke Freistoßchance, echt gut geschossenen Freistoß, den Schenk dann kurz vor Schluss noch pariert hat. Ich fand ihn nicht so schlecht. Jan, wie hast du ihn gesehen?
Ja, schlecht nicht, aber ein Freistoß, klar, dafür ist er da, das kann er. Und wir haben es in Karlsruhe gesehen, was passieren kann, wenn einer, der dafür bekannt ist, Freistöße zu schießen, an den Ball kommt. Und ich glaube, Kofeld hat gesagt, da kannst du eigentlich auch schon zur Mittellinie gehen, weil das ist eh klar, dass der drin ist. Das kann er halt einfach. Also ich bin bei Marco Richter, bei Leuten, Niklas Schmidt auch heute. Ich bin da immer so ein bisschen unentschieden, weil ich irgendwie denke, wir wissen alle, was die wirklich eigentlich können. Ja, dann sagt man sich natürlich, okay, es wird schon seinen Grund haben, warum die jetzt erstmal bei uns spielen. Ja, auch klar, dass man sagt, okay, die müssen auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen vielleicht gewinnen, müssen wieder in den Flow kommen, müssen vielleicht auch körperlich wieder gut drauf sein. Aber natürlich erwartet man sich immer viel, wenn die kommen und dann sind die auch richtig gut am Anfang. Ja, Niklas Schmidt ist für mich auch so ein Beispiel. Da haben wir hier, da war ich ja auch dabei, da haben wir den gelobt, ja, wie er das Spiel an sich gerissen hat. Letztes Jahr mit Leuten wie Philipp Förster oder so, da so, wow, der spielt jetzt in Darmstadt, super, ja. Und dann irgendwie tauchen die so nach und nach so ein bisschen ab. Das meine ich gar nicht, dass die schlecht sind. Ich meine nur einfach, man würde sich einfach mehr erhoffen von ihnen, weil man weiß, was sie eigentlich was sie in der Lage sind. Und das, was du sagst, Nick, das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Ich erwarte dann von einem Marco Richter in so einem Spiel, dass der einfach auch mal sagt, Leute, dass der so dieses Leader-Ding halt hat, ja, oder auch ein Niklas Schmidt, der das vielleicht auf eine andere Position dann auch machen kann. Aber die einfach mal sagen, Leute, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt lasst uns auch Fußball spielen, ja, und das vermisse ich dann doch so leider so ein bisschen bei sehr hochtalentierten Spielern, die dann vielleicht auch sich nicht komplett abrufen. Das ist so das, was ich denen so ein bisschen sagen würde, wenn ich vor ihnen stehen würde oder was ich kritisieren würde, weil dass ich von Leuten wie Furukawa oder so, dass ich da jetzt dass die das Spiel an sich reißen, kann ich nicht verlangen, aber wir haben schon auch echt viel Erfahrung drin und das sieht man manchmal nicht so richtig. Das tut mir dann weh, tatsächlich.
Ja.
Ne?
Also Marco Richter hat ja auch so den Anspruch, zwei Bundesligaspieler zu sein und auch die Erwartung, die immer an ihn herangetragen wird, Unterschiedsspieler zu sein. Das sind so solche Spiele heute, da könnte, hätte er Unterschiedsspieler auch sein können, indem er das noch mehr an sich reißt. Wie gesagt, man sollte da nicht jetzt alles auf seine Schultern legen. Niklas Schmidt haben wir erwähnt, finde ich auch wieder, wenn du den am Ball siehst, teilweise, was der für Moves hat, für Drehungen, das ist großartig. Und dann hat er wieder so ein Jugendfehler im Aufbauspiel, wo er den Ball völlig leichtfertig verliert. Also boah, da finde ich recht mühsam. Nick Schüttelkopf.
Ja, ich finde auch, Niklas, ja, ich war ja auch ein Riesenfan von ihm am Anfang, weil er Pässe gespielt hat, die wir so im Kader von niemandem gesehen haben. Das ist alles weg, das muss man ganz klar sagen. Und das führte dazu, dass plötzlich Kai Kleefisch, der arme Kerl, in der Rolle des Spielgestalters war. Und der arme Kerl hat nun wirklich keinen guten Tag gehabt. Und da wird er mir nicht böse sein, weil ich habe ja an seiner Körpersprache während des Spiels gemerkt, wie oft der den Kopf über sich selber geschüttelt hat. Der hat gekämpft und gemacht, aber er ist kein Spielgestalter. Die Pässe, die aus dem Halbfeld gingen ins Nirvana, da war häufig auch kein Druck dahinter. Oder dieses permanente Abdrehen. Es hat überhaupt keiner mehr den Ball in die Tiefe gesucht. Der arme Furukawa, der hat immer mal wieder Läufe angeboten, aber es hat sich keiner getraut, diesen Pass zu spielen. Und da muss ein Niklas Schmidt, da muss ein Marco Richter, die sind die, die diese Pässe spielen müssen. Und ich meine, wie leicht wir auszurechnen sind. In der ersten Halbzeit, Furukawa hat mir so einen Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, meine Güte, warum spielt dieser Typ erst jetzt? Das ist ja wie Masaila eigentlich so ein Spieler, wo du sagst, der sorgt für so viel Alarm. Wahnsinn. Und was macht Münster, was ich auch gemacht hätte, die sagen sich in der Halbzeit, Moment mal, das ist der Einzige, der hier wirklich Alarm macht. Also ab sofort wird er mindestens gedoppelt. Dann würde ich jetzt denken, dann muss ja irgendwo was frei werden. Wenn die den doppeln mit einem Mann weniger, muss doch dann durch eine entsprechende Verlagerung auf der anderen Seite Raum geschaffen worden sein. Und das haben wir überhaupt nicht bespielt. Wir waren also enteiert. In dem Moment, wo Furukawa aus dem Spiel war, war so die letzte Waffe, die wir noch in den Händen gehalten haben, war dann auch noch weg. Und das finde ich einfach traurig. Echt zu wenig, nicht traurig, einfach zu wenig.
Ja, zu wenig ist, glaube ich, auch das, wo man jetzt einen Strich unter die zweite Halbzeit machen kann als Fazit. Das war einfach, es war zu wenig in Überzahl, eine Stunde in Überzahl gegen einen Absteiger, Tabellenletzten und dann jetzt Absteiger wie Münster zu spielen. Großes Lob an Münster, muss man sagen. Die haben dagegen gehalten. Die haben mit einem Mann weniger, sind die nicht auseinandergebrochen. Auch die werden sicher irgendwo die Ergebnisse aus Düsseldorf, das Ergebnis aus Düsseldorf mitbekommen haben. Aber ja. Also zu wenig. Das ist, glaube ich, das war, was man jetzt unter als Fazit unter die zweite Liga und die zweite Halbzeit ziehen kann. Lasst uns, wenn ihr noch was zum Spiel sonst habt, würde ich gerne auf zwei allgemeinere Themen noch kommen. Das eine ist dieses unfassbare Verletzungspech, wo man immer wieder sagt, immer nur Pech ist auf Dauer auch Unvermögen. Florian Kohfeldt hat das schon so ein bisschen eingeräumt. Er hat auch gesagt, dass wir haben Fortschritte gemacht im medizinischen Performance-Bereich, aber das Outcome zeigt das nicht, das Ergebnis zeigt das nicht. Stimmt so, es waren jetzt heute, als Pfeiffer dann ging, 8 Spieler, die verletzt waren. Davon haben wir mittlerweile auch halt relativ viele Muskelverletzungen, was ja auch zum großen Teil mit einer gewissen Fehlbelastung zusammenhängt. Also ich kann es nicht fassen. Wir hatten vorhin die Szene, dass als Magliza dann noch auf dem Boden saß, nachdem Pfeiffer schon draußen war, dachte ich, ja, das würde jetzt passen, dass der auch noch fehlt. Aber ja, ich glaube, es gibt bei den Lilien im Moment auch keine Erklärung dafür. Es gibt eine riesige Performance-Fitness-medizinische Abteilung, aber das Ergebnis ist nicht da. Habt ihr eine Erklärung für sowas, dass das wirklich so schlimm aussieht und zum Beispiel Elversberg kaum verletzt wird?
Also eine Erklärung habe ich natürlich nicht, weil ich bin ja nicht dabei. Aber also im Moment, glaube ich, ist so ein bisschen der Fall, dass sie, also heute, das war ja, die Zahl war ja erschreckend, und auf der Bank saßen, glaube ich, noch 6 Leute. Und der letzte Verteidiger war Max Pfister, der noch hätte kommen können. Max heißt er, glaube ich, ne? Otto Pfister eben gedacht, nee, Max Pfister, der hätte noch als Verteidiger kommen können. Ansonsten hatten wir 3 Stürmer auf der Bank, die kaum gespielt haben. Also das war natürlich nicht mehr konkurrenzfähig. Insofern ist das natürlich auch eine ganz kleine Erklärung für den Auftritt heute. Nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn ich so viele Verletzte habe, Florian Kohfeldt hat ja auch immer gesagt, es ging im Winter schon los, so langsam, dass man das gemerkt hat, dass man nicht mehr in den Flow reingekommen ist, dass Leute verletzt waren. Und dann meine ich mich zu erinnern, dass er irgendwann auch mal gesagt hat, wir können jetzt wieder auch mal Leute bringen, wenn sie auch nur 30 Minuten bringen kommen können, dann bringen wir sie trotzdem mal wieder. Das war vielleicht auch so ein bisschen so ein Weckruf, dass man sagt, okay, wir kriegen sonst nämlich tatsächlich ein Problem. Aber du hast angesprochen, es gibt Physiotherapeuten, es gibt Ernährungsberater, es gibt, was weiß ich, alles mittlerweile in diesem Staff, ist ja auch alles toll und gut, aber was die Verletzungsanfälligkeit bringt, hat das alles nichts gebracht. Und also das ist, also nur Zufall, hat Florian Kohfeldt ja auch gesagt, kann das nicht sein. Also das wird ein ganz großer Teil der Saisonanalyse ausmachen müssen, weil wenn ich weiß, dass ich hinten dran in der zweiten Reihe nicht mehr ganz so viele Leute habe, die das 1:1 ersetzen können, was bei einem Verein wie Darmstadt 98 wahrscheinlich normal ist, möchte ich auch mal sagen. Also da kann man nicht fordern, dass wir jeden Platz zweifach besetzt haben in der gleichen Qualität. Das geht wahrscheinlich tatsächlich nicht finanziell. Aber wenn ich dieses Problem schon habe, dann muss ich halt andere Stellschrauben haben, dass solche Dinge nicht passieren. Und es gab andere Saisons, wo das zum Beispiel kein Thema war, auch in Darmstadt. Kein großes Thema zumindest. Ich möchte jetzt gar nicht an die Schusterjahre wieder erinnern, das ist jetzt ewig her, aber da war nie jemand verletzt. Und ja, also was jetzt, natürlich hat jede Verletzung ihre eigene Story, das ist auch klar. Aber wenn ich sehe, wie Pfeiffer und Maklitscher wahrscheinlich beide auch schon angeschlagen da überhaupt noch auf den Platz gegangen sind, damit überhaupt eine Mannschaft da ist, da muss man sich dann schon sehr, sehr viel Gedanken machen im nächsten Jahr, dass das nicht mehr passiert. Wie auch immer das dann geschehen mag.
Wenn am 26. Juni im Businessbereich des Stadions am Böllenfalltor das Licht angeht, dann steht nicht der Ball im Mittelpunkt, sondern das Mikrofon. Peter Kunz, über 15 Jahre lang Stimme der Lilien, heute Comedian, hat ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse vor und hinter der Bühne. Und dabei spielt seine Zeit bei den Lilien natürlich eine ganz entscheidende, gewichtige Rolle. Moderiert wird der Abend von Dirk Schmidt, über 40 Jahre Stimme des Hessischen Rundfunks aus deutschen Fußballstadien. Und wer jetzt an eine dröge Lesung denkt, der liegt komplett falsch. Das ist Entertainment pur. Das sind zwei Profis am Mikrofon. Geschichten von der Rasenkante, aus den Katakomben, Aufstiege, Abstiege, Freud, Leid, alles dabei. Deswegen kommt am 26. Juni ins Stadion am Böllenfalltor. Ist auch eine tolle Gelegenheit, den Businessbereich mal kennenzulernen. Tickets gibt es unter peterkunz.de.
Bei Schuster gab es auch Verletzte. Ne? Das ist, da wird so ein bisschen glorifiziert, die Vergangenheit. Da gab es auch einen Jan Rosenthal oder sowas, der nicht auf die Beine gekommen ist. Den Garic, Peter Niemeyer, der dann irgendwann mal nicht mehr laufen konnte. Also das war jetzt nicht so, dass da alles gut war. Aber das Gefühl, das kann ich schon nachvollziehen, ist schon so, dass es im Moment echt verdammt viele sind. Und das kann ich mir nicht erklären. Nick, hast du irgendeinen Ansatz zumindest, wo man ansetzen könnte, wie sowas möglich ist?
Ja, also ich bin kein Mediziner und da muss man auch aufpassen, dass man sich nicht auf zu dünnes Eis bewegt. Aber hier wieder vor den Toren Münchens, ihr wisst, ich erzähle immer gern vom FC Bayern, da ist ein Herr Müller-Wohlfahrt gegangen worden, weil Herr Guardiola mit der Performance im medizinischen Bereich nicht zufrieden war. Der weltbeste Diagnostiker, wie es heißt. Viele halten ihm bis heute die Stange, aber das ist schon, also in anderen Vereinen rollender Köpfe, das will ich überhaupt nicht fordern, im Gegenteil, ich habe höchsten Respekt vor allen, die da arbeiten, aber der Ansatz war ja schon mal richtig, wir wollen bessere Performance, wir wollen den gläsernen Profi, wir wollen mit den vielen Daten, die wir von den Spielern mittlerweile generieren, mithilfe auch von KI, ein total individualisiertes Training, also diese Zeiten, wo Herr Magath auf dem Wallberg am Tegernsee laufen lässt und alle müssen es machen, die sind definitiv vorbei. Ich finde es richtig, es muss diesen individualisierten Ansatz geben, dass jeder eine andere Belastung braucht, dass man schaut, dass man eine gute Belastungssteuerung hat, aber hinten kackt die Ente. Und wenn dann so eine Saison rauskommt, und es ist jetzt die zweite Saison, letztes Jahr hat man es noch auch so ein bisschen auf den Vorgänger des jetzigen Physiotherapeuten und Fitnesstrainers geschoben, und jetzt fällt diese Ausrede weg. Und ich wünsche mir auch bei der Kaderzusammenstellung, dass wir keine Risiken mehr eingehen, nichts gegen Bialek und andere. Der Blick in die Krankenakte sollte ein etwas intensiverer sein. Wir als Darmstadt können es uns erst recht nicht leisten. Das kann man mal mit einem machen, wo man sagt, okay, kein Risiko, können wir mal irgendwie probieren, aber Es sind einfach zu viele Patienten. Das muss man ganz klar sagen. Und das können wir uns nicht leisten, weil wir nie, wie du gesagt hast, Jan, diese Tiefe haben werden im Kader wie andere. Wenn ich höre jetzt, dass Hertha BSC an Duckstrand ist, da schießen mir jetzt schon die Tränen in die Augen. Und da sind wir halt leider in anderen Kategorien unterwegs. Und deswegen müssen wir in den Bereichen, die wir beeinflussen können, weil medizinisch haben die nicht mehr Geld. Haben sie nicht. Da müssen wir da einfach besser sein. Da müssen wir top, 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 top sein. So, und das sind wir halt gerade nicht.
Ja. Also wir brauchen, klar, wir brauchen eine Überperformance, glaube ich, in allen Bereichen, damit der SV Darmstadt 98 vorne mitspielen kann. Ich finde das aber so jetzt mit wenn Duxch zu Hertha kommt, ich würde schmunzeln. Ich glaube, weiß nicht, ob Hertha diese Saison noch an den Lilien vorbeizieht. Weiß ich nicht. Die hatten heute ziemlich Glück gegen Fürth, gegen Greuther Fürth, wenn ihr die, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber hätten sie eigentlich verlieren müssen. Und für das Geld, was bei Hertha auf dem Platz steht, ist es unglaublich, wie schlecht die performen. Also das ist wirklich eine absolute, aus meiner Sicht, Underperformance, die da abliefern, für die finanziellen Möglichkeiten, die haben. Insofern habe ich da immer noch so ein Schmunzeln dabei, wenn ich sehe, dass Darmstadt mit einem Bruchteil des Etats über weite Teile der Saison und vielleicht eben auch am Ende dann besser dargestanden hat. Ja, wir werden das Medizinthema hier nicht lösen können. Das ist ganz klar. Florian Kohfeldt hat auch gesagt, das wird ein wichtiger Teil sein bei der Saisonanalyse, dass man nochmal genau hinguckt, wie das, was da möglicherweise nicht so gut geklappt hat. Und wenn es nur ein Spieler ist, bei dem man hätte die Verletzung vermeiden können durch Analyse, Voraussicht, wie auch immer, dann ist das genau dieser eine Spieler zu viel, den man dann eben in der nächsten Saison nicht mehr haben möchte. Also wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Es macht im Moment wirklich ein bisschen ratlos, finde ich. Anderes Thema, oder dann, weil der Name jetzt auch schon mehrfach gefallen ist, Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag verlängert. Es ist nicht bekannt, für wie lange. Ich tippe mal auf 2 Jahre, aber ich würde da jetzt nicht allzu viel Geld drauf wetten. Wie seht ihr beide die Entscheidung, mit diesem Trainer weiterzuarbeiten?
Also ich habe mich sehr gefreut drüber. Es hat mich jetzt auch ein bisschen, also es hat mich nicht überrascht. Also ich meine, das ist natürlich jetzt eine gefreut erstmal so, weil ich einfach da Kontinuität nicht schlecht finde und jetzt nicht wüsste, was anders besser geworden wäre, sage ich mal. Wenn die Analyse so in der Sommerpause so selbstkritisch auch ausfällt, wie er das ja auch selber angekündigt hat. Also da halte ich ihn aber schon für sehr glaubwürdig. Der will sich schon auch selbst verbessern und es wird dem einiges auch gegen den Strich gegangen sein, so dass das ganz großer Teil der Selbstanalyse sein wird im Sommer. Insgesamt finde ich, ist es eigentlich, wenn du Namen nennst wie Hertha, ich sage mal so nur Vereine wie Düsseldorf etc., also wir haben in der zweiten Liga eine solche große Unruhe bei manchen Vereinen erlebt in dieser Saison. Und in Darmstadt war natürlich, haben auch wir hier oder ihr hier immer mal ein bisschen den Finger in die Wunde reingelegt. Und natürlich war die Stimmung am Schluss auch nicht so doll. Aber es hat nie irgendwelche Trainer-Rausrufe oder so gegeben. Also das, insofern glaube ich, dass auch Florian Kohfeldt weiß, dass er hier eigentlich in Klammern in relativer Ruhe arbeiten kann. Also er kann hier seinen Weg wieder gehen, der für ihn sicherlich wieder weiterbringen will als Darmstadt 98 in der zweiten Liga. Davon gehe ich mal aus, ja, so wie wir ihn auch erlebt haben und so wie wir ihn kennen. Aber er kann das hier in relativer Ruhe aufbauen. Er hat ein ganz großes Vertrauensverhältnis zu Paul Fernie, Sportdirektor, sportlicher Leiter, wie auch immer jetzt, Geschäftsführer, schlag mich tot. Das bedeutet mir immer relativ wenig, solche Titel, aber die beiden arbeiten anscheinend ja richtig gut zusammen und auch gerne zusammen. Insofern auch das funktioniert. Insofern wäre es jetzt, glaube ich, eine sehr überraschende Entscheidung gewesen, wenn er gesagt hätte, ich gehe jetzt doch woanders hin. Zumal ich mir auch nicht vorstellen kann, dass nach diesen letzten Spielen jetzt plötzlich irgendwelche Erstligisten da wieder Schlange gestanden haben. Auch wenn das ja kolportiert wurde, dass es Angebote gegeben hat. Mag alles sein, aber ich glaube tatsächlich, er ist hier gut aufgehoben im Moment. Und der SV Darmstadt 98 kann sich freuen, dass er ihn hat. Und umgekehrt aber auch ganz, ganz genauso. Das würde ich ihm ins Stammbuch schreiben.
Also ich bin auch glücklich, dass er bleibt. Er ist nämlich auch einer, der den Druck insgesamt im Verein hochhält mit seinem Ehrgeiz. Auch ein Paul Fernie steht am Anfang seiner Managerkarriere. Der wird nicht alt werden in Darmstadt. Der hat sicherlich noch andere Ziele. Genauso wird ein Florian Kohfeldt sicherlich noch mal nach was anderem schielen. Insofern können wir uns jetzt, glaube ich, schon glücklich schätzen, dieses Duo weiterhin zu haben. Und ich finde es immer gut, weil die beiden, wie gesagt, auch ein bisschen Druck machen, auch auf das Präsidium und auf die Gesamtstrukturentwicklung im Verein. Die werden sich nicht zufrieden geben mit dem Status quo und dem gerne mal geäußerten Jammern über die Möglichkeiten in Darmstadt. Das, ich glaube, da hinter vorgehaltener Hand wird da sicherlich auch was anderes gesagt, dass man da jetzt mal sich lösen sollte von. Und da bin ich immer ein großer Fan von. Einfach ehrgeizige Ziele formulieren. Think big, kleiner wird's eh. Ich wünsche mir halt, es sind jetzt 2 Jahre hintereinander, wo wir einfach eine beschissene Rückrunde erleben. Also da, Flo spricht ja gerne von Entwicklungsschritten. Und ja, wir haben eine Spielidee in Darmstadt gesehen, in den guten Vorrundenspielen, in vielen Spielen, die uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und der nächste Entwicklungsschritt ist für mich, das jetzt aber auch mal über eine Saison hinüber zu retten und einfach nicht mehr dieses, also im Grunde, man kann ja fast die Uhr nachstellen, ab dem, wenn es draußen anfängt zu schneien, geht es da nieder mit, dann welken unsere Lilien. 5 Euro ins Phrasenschwein. Und das darf einfach nicht mehr sein. Also das wünsche ich mir einfach, dass man mal richtig eine Saison von A bis Z und wo es dann am Ende hingeht, das wird man sehen, aber diese Ausreißer, die wir da jetzt hatten, 2-mal hintereinander mit ewig langen sieglosen Serien, das sollte jetzt im nächsten Jahr, finde ich, das große Ziel sein.
Ja, stimme ich komplett zu. Also ich finde es auch gut, also dass Florian Kohfeldt weitermacht. Ich finde, dass er einiges angestoßen hat in Darmstadt. Ich finde auch sehr interessant, wenn man so in den Foren im Internet guckt oder sowas, kriegt man einen ganz anderen Eindruck, was die Stimmung angeht, als wenn man zum Beispiel nur Abstimmungen macht oder sowas. Weil die Leute, die was zu meckern haben, die es negativ finden, die melden sich eher zu Wort, als die sagen, ja, eigentlich finde ich es gut. Also ich glaube, wir hatten bei der Lilienblock-Abstimmung letzte Woche ein Votum von an die 90% für das der Leute, die es gut finden, dass Florian Kohfeldt weitermacht. Eine Woche vorher war es noch mit Fernie dazu, ähnliches Votum. Also es ist, ich glaube auch, dass da die Stimmung noch ganz, ganz gut ist, aber es ist, glaube ich, für meine Finden auch sehr, sehr wichtig, dass man jetzt noch mit einem guten Gefühl rausgeht. Hat Florian Kohfeldt auch gesagt, aber jetzt gegen Paderborn bitte nicht nochmal verlieren. Also da wirklich also eine starke Leistung, wenn es nur ein 3-3 ist gegen Elversberg, aber nicht mit einer Niederlage aus der Saison rausgehen, die schlechte Stimmung mitnehmen. Und wir haben gesehen, wie so schlechte Stimmung bei Lieberknecht sowohl in die Bundesliga rein, da haben sie es vielleicht noch ein bisschen aufgefangen, aber vor allem dann mit dem Bundesliga-Abstieg und der langen Sieglosserie, wie das auch über eine Sommerpause hinaus wirken kann. Und das wollen wir hoffen, dass sie da jetzt am Ende einen persönlichen Abschluss schaffen. Was ist drin gegen Paderborn? Die spielen noch gegen den Aufstieg, aber auch eine Möglichkeit, sich mit Anstand zu verabschieden für die Lilien, oder?
Ja, ich bin ein bisschen unangenehm. Ich habe ja vor ein paar Wochen mal gesagt, wir werden in diesem Spiel gegen Paderborn, werden die Plätze 2, 3 und 4 entschieden. Woraufhin Nick sagte, das schafft er nicht, körperlich durchzuhalten oder mental durchzuhalten. Da war allerdings eher die Rede, dass da Darmstadt noch involviert war. Davon bin ich auch wirklich fest ausgegangen. Das zeigt ja mal wirklich, wie viel Punkte man hat wirklich liegen lassen in diesen letzten Wochen. Und wenn ich sehe, 59 Punkte, du sagst es, das ist 2 Spiele in Bielefeld gewinnen und keine Ahnung, 1 noch und wir sind da voll drin. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall Dritter, weil irgendwie noch gegeneinander, also das zeigt ja nochmal, wie eng das eigentlich tatsächlich war. Ich denke, es gegen Paderborn, also ich finde es ganz schrecklich, jetzt auch nochmal mit der Niederlage da rauszugehen. Also das macht was mit den Fans, das macht was mit der Mannschaft, das macht auch was mit den, vielleicht auch mit potenziellen Leuten, die sich das hier anschauen, die dann sehen, guck mal, die haben ja seit März nicht mehr gewonnen oder seit 10 Spielen nicht gewonnen. Ist dann auch nicht so sexy, muss man auch schon dazu sagen. Ja. Insofern, aber ich brauche einfach jetzt nochmal irgendwie einen Sieg, dass man da irgendwie nochmal rausgeht oder wegen mir so ein 3-3 wie gegen Elversberg, finde ich auch okay, aber dass man einfach nochmal sieht, da ist eine Mannschaft, die richtig fightet und eigentlich muss das Spiel gewonnen werden. Paderborn schätze ich natürlich etwas stärker als Preußen Münster logischerweise. Also ich glaube, das Wichtigste wird das Handy sein. Früher hättest du das Kofferradio so mitgenommen und hättest da das alles angehört. Ich meine, das ist ja wirklich eine Herzschlagentscheidung und irgendwie geht's ja bei Elversberg, geht's ja auch um die Tordifferenz, die sie dann fast auch noch verbeutelt hätten heute in Düsseldorf. Und das eine Tor, was sie dann gemacht haben, oder die 2, die sind dann vielleicht echt überlebenswichtig am Ende. Ja, also ist ja irre. Also wir fangen ja an, nur noch rumzurechnen. Das müssen wir zumindest nicht tun. Und deswegen sollten wir uns auf ein schönes Fußballspiel konzentrieren und nochmal richtig Gas geben und nochmal 90 Minuten Vollgas auf dem Platz sehen. Und dann sind die Fans auch da. Und dann gehen wir auch irgendwie am Ende dann doch in die Sommerpause und sagen, komm, alles gut, nächstes Jahr weiter, so wie Nick das auch gesagt hat, mit allem Hinterfragen, was da schiefgelaufen ist, aber auf jeden Fall nochmal mit einem Fußballer, sagen ja immer, mit einem Lächeln im Gesicht aus der Saison rausgehen, also das brauche ich unbedingt am nächsten Sonntag.
Ja, ich sehe es auch so. Ich finde, der letzte Eindruck ist ja häufig der, der hängen bleibt. Das sagt man ja auch im Leben so. Und da ist auch viel Wahres dran. Weil es steht ja eine Mammut-Sommerpause an. Also da werden alle sehr viel arbeiten müssen, die an diesem Kader basteln. Da werden mit Sicherheit sehr viele Dinge sich verändern. Und wenn du da einfach mit so einem, nochmal so einem guten Gefühl, hey, wir sind Fünfter geworden, weil ich finde es schon auch wichtig, dass wir diesen fünften Platz jetzt nicht vergeigen. Ausgerechnet gegen diese Hertha, die jetzt so viel Federn gelassen hat. Das würde mich jetzt schon maßlos ärgern. Wir wissen ja alle, jeder Platz ist auch Bares, nämlich Fernsehgeld. Und es sollte jetzt schon, um am Ende sagen zu können, es war eine gute Saison, ein Platz 5 werden, weil wenn du jetzt verlierst gegen Paderborn, glaube ich, dass man so zwar auf die Tabelle schaut, sagt, naja, jetzt sind wir halt Sechster geworden, aber so das Gefühl wird ein anderes sein. Das Gefühl wird einfach sein, naja, so gut war jetzt die Saison ehrlich gesagt nicht, weil eine Saison besteht aus zwei Hälften und wenn du nur eine gut spielst, dann kann man nicht von einer guten Saison sprechen. Also es hängt doch, wer hätte das gedacht, obwohl es jetzt nicht mehr um die absolute Wurst geht für uns, es hängt, finde ich, schon einiges an diesem Spiel und da wird natürlich jetzt viel von abhängen, was jetzt verletzungstechnisch in der Woche passiert, weil mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass die Mannschaft, die heute auf dem Platz war, jetzt plötzlich gegen einen super spielstarken, starken Gegner wie Paderborn da die Performance bringt. Also da fehlt mir ein bisschen der Glaube. Deswegen hoffe ich sehr, dass Stefan, da kannst du vielleicht auch was zu sagen, dass zumindest mal ein Fraser Hornby wieder dabei ist. Der wird natürlich auch nicht bei 100% sein, aber als Typ unersetzbar. Und ja, und dann hoffen wir, dass wir den Bock noch ein letztes Mal umstoßen.
Ja, also was die Verletzten angeht, ist schwierig. Florian Kohfeldt hat schon vor dem Karlsruhe-Spiel gesagt, dass es sowohl für Fraser Hornby wie auch für Fabian Nürnberger eng werden wird. Man wird auch versuchen, Fabi Holland irgendwie so fit zu bekommen, dass er sein letztes Spiel, dass er das noch irgendwie bestreiten kann. Da ist, finde ich, jetzt ja auch so eine Gewissensfrage. Tust du den, wenn der so halb fit ist, lässt du den noch von Anfang an spielen oder wechselst du ihn ein, damit er da seinen Applaus bekommt? Wir haben auch gesehen, wie gefährlich das ist, mit so einer Verletzung dann unbedingt noch ein Spiel machen zu wollen. Wir haben diese Woche, wurde Tobi Kempe ja bei Germania Eberstadt vorgestellt und Kempe hatte sich ja vergangene Saison verabschiedet und gesagt, ich möchte meine Karriere nicht unbedingt beenden und hat jetzt gesagt, dass er das letzte Spiel da 60 Minuten unter Spritzen und Schmerztabletten bestritten hat. Das war auch ein Grund dafür, dass er dann diese Saison eben doch nicht mehr so fit geworden ist, dass er nochmal hätte weiterspielen können bei irgendeinem Verein. Also es wird sich Fabi Holland, der ja auch signalisiert hat, dass er weiterspielen möchte, wahrscheinlich auch sehr genau überlegen, wie hoch das Risiko ist, dass er da eingeht. Ja, und bei den anderen wissen wir nicht, als Paddy Pfeiffer, ja, das würde ich sagen, sieht nicht so gut aus. Buko kehrt zurück. Wen haben wir sonst noch? Sergio Lopez vielleicht. Ja, also so richtig toll sieht das nicht aus. Müssen wir abwarten, wer diese Woche dann noch gesund wird und was die Ärzte schaffen und welches Risiko man auch eingeht. Das ist ja auch eben noch so eine Frage, auch mit Blick auf die nächste Saison oder einen möglichen Verkauf von Spielern wie Fraser Hornby zum Beispiel. Ja. Das haben wir noch was? Ja, genau, da haben wir vorher noch kurz erwähnt, haben wir jetzt eben nur so ganz kurz angerissen, das Thema Vertragslaufzeiten. Immer wieder kontrovers diskutiert. Bei Florian Kohfeldt poppte so ein bisschen überraschend auf, nachdem unter anderem ich auch nachgefragt hatte, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Bis zur nächste Saison sind Sie nächste Saison auch noch Trainer und dann poppte das erst so auf. Es war lange Zeit kein so großes Thema. Er hat dann eingeräumt, dass tatsächlich sein Vertrag nicht so ohne weiteres weitergelaufen wäre über die Saison hinaus. Jetzt ist er wieder da, ob für ein oder für zwei Jahre, wie gesagt, wissen wir nicht. Bei Spielern ist es ganz ähnlich, wir wissen bei vielen Spielern nicht, wie sie gebunden sind, aber die Frage ist natürlich auch, welchen Wert solche Verträge überhaupt haben. Also Liedberg hat noch Vertrag, das weiß man, da hat sich seine Berateragentur zum Beispiel verquatscht, aber Liedberg wird ziemlich sicher verkauft werden, weil man einfach ziemlich viel Geld für ihn bekommen kann, was man in einem Jahr nicht mehr bekommen würde. Ähnlich ist es wohl bei Fraser Hornby. Vielleicht eure beiden Meinungen nochmal zu diesem Thema Vertragslaufzeiten bekannt geben, ja oder nein?
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es ziemlich affig, es nicht zu tun, weil das ist halt die Regel, dass man es macht. Ich verstehe jedes Argument, dass man sagt, es geht eigentlich niemandem richtig was an, finde ich aber auch nicht ganz richtig, weil irgendwie geht es uns schon was an, weil da geht es ja genau um solche Fragen. Wenn wir Littberg jetzt, wenn morgen eine Nachricht kommt, Littberg geht für, keine Ahnung, 4 Millionen nach Kopenhagen, schlag mich tot. Ja, dann stellen wir uns doch die Frage, warum verkaufen wir den denn jetzt? So, und dann sagen wir, ja klar, der hat ja noch ein Jahr Vertrag und wenn wir noch Geld wollen, dann müssen wir das jetzt machen und so weiter und so fort. Oder nehmen wir den noch mit ins nächste Jahr, um dann quasi den sportlichen Wert, den er hat, noch eher von dem zu profitieren als vom Geld. Ja, dann ist es ja im Sommer können dann Entscheidungen fallen, wo wir sagen, die können wir nicht so ganz verstehen, wo das dann im Nachhinein sowieso erzählt wird, so nach dem Motto, naja, der hat ja eh keinen Vertrag mehr oder der hat ja noch 2 Jahre und jetzt ganz affig wird es dann, wenn man sagt, wir haben ihn vorzeitig langfristig verlängert, dann da kannst du gar nichts mehr mit anfangen. Also gehen wir bei Kofeld, glaube ich, denke ich mal, gehen wir von 2 Jahren jetzt mal aus, denke ich einfach mal. Aber auch da sind dann wieder irgendwelche Klauseln drin und keine Ahnung, wenn dann ein Bundesligist kommt und also auch da ist ja eh kein, es geht ja dann an, letztlich geht es nur noch darum, wie viel Geld man damit erlösen kann und ich fand's früher immer schön als Journalist, die Spiele so, wessen Verträge laufen alle aus im Sommer und dann hast du mal so auf andere Vereine geguckt, wer so identisches Profil hat, so der läuft auch aus oder oh, den könnte, das ist also das, na klar, das können wir nicht mehr machen, weil wir wissen es einfach tatsächlich nicht, es sei denn, Boetius hat sich glaube ich auch mal verquatscht, der dann irgendwie dann auch da gestanden, wieso, ich hab doch 1,5 Jahre Vertrag, und wir so, alles klar, Haken dran, es ist eigentlich ziemlich affig, es nicht zu tun und ich glaube auch nicht, dass ein Spieler sich anders verhält. Dem Spieler ist das egal. Dem geht's, der Verein macht das halt so. Und wir machen es ja auch erst seit Paul Fernie so. Vorher war das ja auch kein Thema. Also ich
Da
brauch's
gab eine
nicht.
kurze
Ich
Zeit.
verstehe sie irgendwo, aber ich find's affig.
Jetzt gab es eine kurze Zeit unter Holger Fach sehr kurzes, nicht besonders glorreiches Zwischenspiel bei den Lilien. Der hat die auch nicht veröffentlicht, die Vertragslaufzeiten, aber der Spuk war dann ziemlich schnell vorbei, muss man sagen. Ja, Nick, wie siehst du es?
Aber ja, ich finde es auch völlig unnötig, weil es sorgt ehrlich gesagt für Unruhe. Es sorgt für genau das, was man verhindern will. Ich habe einen sehr ich habe mehrere Beraterfreunde, aber mit einem habe ich tatsächlich konkret gesprochen, der Stefan weiß das. Der hat gesagt, das ist ein Muster ohne Wert. Jeder der Beteiligten an so einem möglichen Transfer weiß natürlich und bekommt seine Infos. Und er hat gesagt, Nick, wir reden über ganz andere Sachen, die momentan in der Branche passieren. Dass ein sehr renommierter deutscher Spielerberater mittlerweile MMA-Kämpfer einsetzt, um Spieler zu akquirieren. Er sagt, da wird mit ganz anderen Bandagen gekämpft. Da müssen wir nicht über Vertragslaufzeiten reden. Das ist in diesem Haifischbecken wirklich ein Schwert ohne Klinge. Es bringt nichts und ich finde, es sorgt nur für Unruhe und auch für eine gewisse Unzufriedenheit so bei den Fans und so. Und wir gehören ja, ich nenne mich jetzt einfach mal Fan, wir gehören ja auch ein bisschen dazu, ne? Also ich verstehe es nicht, wenn es vor allem nichts bringt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn es was bringen würde. Es soll ja so eine Art Nebelkerze sein, dass der konkurrierende Verein, der vielleicht Interesse hat, es nicht weiß. Bullshit, jeder weiß es in der Branche. Wer es
Ja.
wissen will, weiß es. Punkt.
Ja, ich habe es im Lilienblog auch aufgeschrieben. Ich habe den Verein gefragt. Paul Fernie hat nochmal seine Sichtweise dargestellt. Ich habe aber auch mit verschiedenen Spielerberatern gesprochen. Tenor war, es ist eigentlich nicht sinnvoll. Es ist ein minimaler Zeitgewinn für den Verein. Die Dauer eines Telefonats, wenn dann der interessierte Verein beim Berater anruft, weiß er, ob da was geht oder nicht. Also insofern ist der Vorteil für die Vereine überschaubar. Die Fansicht haben wir genannt, die Journalistensicht auch, da für beide natürlich sehr, sehr interessant. Und wenn du so mit Spielern sprichst, auch, also ich erinnere mich, dass wir mit Spielern gesprochen haben, Ex-Spielern bei einem Event, die auch gesagt haben, nee, also sehen wir jetzt auch keinen Sinn da drin, da so eine Geheimniskrämerei dazu zu machen. Natürlich will kein Spieler, dass irgendwie seine Gehaltsdetails rauskommen, aber, und das fand ich auch noch einen sehr interessanten Aspekt, den mir ein Berater genannt hat, man bringt die Spieler mit dieser Geheimhaltung teilweise auch um irgendwas, also auch Jan, was du angedeutet hast. Also, wenn jetzt Isak Lidberg in Darmstadt einen neuen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben würde, dann würde er auf Armen durch die Stadt, also auf Schultern durch die Stadt getragen werden. Alle würden ihn bejubeln und sagen: Boah, super, der bekennt sich langfristig zu den Lilien. Wenn er dann trotzdem geht, ist was anderes. Aber dieses Positive, dass das auch Spieler ein Signal senden können, sagen: Ich will hier bleiben, egal was passiert, welchen Wert es hat, ist eine andere Frage. Aber das nimmt man ja auch mit dieser Geheimhaltung, dass das einfach jemand sich committet und sagt, ich stehe hier komplett zu dem Verein und nicht nur für ein Jahr oder wie auch immer. Deswegen, ja, ist eine interessante Sache, kann man lange drüber diskutieren. Wie gesagt, es gibt verschiedene Sichtweisen. Wir haben sie jetzt auch ein bisschen ausgebreitet, wobei wir relativ ähnlich sind, was die Meinung angeht, aber es gibt auch andere, die andere Meinung haben. Ja, insofern sind wir fertig für heute. Ich sage ganz herzlichen Dank, Jan, fürs Einspringen, Nick, für die wie immer bereichernden Aussagen. Und ja, mir bleibt eigentlich nur euch zu sagen, unterstützt uns, abonniert uns, schickt uns Super Thanks mit dem Super Thanks Button, finanzielle Unterstützung, wir brauchen das. Kleine Werbung auch noch, am Mittwoch, Abend ab 19 Uhr ist im Brauhaus Grohe wieder Lilienblock Stammtisch. Das ist nicht das Heinerstuben-Event mit Ex-Profis, aber es ist eine sehr nette Runde, überschaubar, nicht ganz so groß, aber man kann nett über die Lilien sprechen, sind noch ein paar Plätze frei, also wenn ihr da Zeit und Lust haben solltet, gebt kurz Bescheid, unter www.lilienblock.de findet ihr die Details zu der Veranstaltung. Ja, würde mich freuen, da vielleicht auch den einen oder anderen aus der Heinerstuben-Community begrüßen zu können. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Restsonntag und guten Start in die Woche und wir sprechen uns nach dem Paderborn-Spiel. Bis dahin, macht's gut.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!